Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Habedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Hockey geht immer. Wir wollen sprechen über Eishockey zu dritt. Allerdings in etwas veränderter Runde. Mit dabei Bernd Schmickerer. Servus.
Tag.
Und Fabian Huber. Grüß dich.
Servus.
Wir haben uns gedacht, wenn Ingolstadt so performt weiterhin, wenn da die jungen Spieler ihre Verträge bis 2047 verlängern und wenn wir uns fragen, hat Ingolstadt auch eine Chance, eine Playoff-Runde mal zu gewinnen, also ein Viertelfinale oder noch weiter zu kommen, dann nehmen wir dich mit dazu und quatschen natürlich über den EHC Ingolstadt. Aber ja, nachdem jetzt Berlin 5 in Serie gewonnen hat und ich glaube, da weiter vorn, wie viel sind denn da, Bernd, die da zu zittern anfangen müssen? Wir haben uns gerade die Tabelle so ein bisschen angeschaut. Ist halt schon Wahnsinn, was da noch alles passieren kann. Also ja, klar, die letzten beiden Bietigheim in Augsburg, da wird sich nichts mehr dran ändern. Und auch am ersten München wird sich nichts mehr ändern. Dahinter so ein bisschen vielleicht noch Positionen, aber gerade um 4, um 6 und auch um 10 ist es halt extrem spannend.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, die ersten 4 sind durch, aber ab Platz 5 kann alles passieren. Also Düsseldorf ist ja jetzt 5. seit Mittwochabend, seit dem souveränen Sieg über Bremerhaven, würde ich anmerken. Und trotzdem ist der Vorsprung auf Platz 11 auf Iserlohn beträgt nur 9 Punkte. Ich finde, die kann man verspielen in 13 Spielen. Muss man jetzt auch nicht, aber ist auf jeden Fall möglich. Aber selbst wenn sie es nicht mehr verspielen, ist dieser Platz 5 auf gar keinen Fall zementiert, weil zwischen Platz 5 und Platz 8 liegt aktuell eigentlich kein einziger Punkt. Jetzt muss man sagen, ja, so gesehen liegt einer, weil Bremerhaven ein weniger hat, aber weniger Spiele. Also die Reihenfolge ist aktuell, wenn wir nach diesem blöden Schnitt gehen, ist die Reihenfolge 69, 68, 69, 69. Da kann ja in jeder Verlängerung alles passieren. Ne?
Und ich würde mal sagen, Fabian, du willst natürlich nicht 15. und 14. werden in der Saison, aber du willst wahrscheinlich jetzt momentan auch nicht 7. werden, weil dann könnte es passieren, dass die Eisbären noch auf 10 springen und du dann in der ersten Playoff-Runde gegen ein super heißes Eisbären-Team den amtierenden deutschen Meister spielen musst in der Best-of-3-Serie.
Ja, das wäre natürlich die absolute Niete so für Platz 7. Und wenn du es dann weiterspinnst und sagst, okay, Berlin in der aktuellen Verfassung kann da jeden in diesem Pre-Playoff-Klassement schlagen, dann hast du schnell mal eine Viertelfinalserie München-Berlin, obwohl du die schon irgendwie vor 3 Wochen noch abgeschrieben hast. Das ist echt faszinierend, dass sie doch noch den Turnaround geschafft haben irgendwie. Man hat die ja immer so ein bisschen belächelt, weil sie noch gesprochen haben von den Pre-Playoffs und immer so gefragt, hey, müsst ihr nicht eigentlich eher nach unten schauen? Aber anscheinend haben sie noch irgendwie die Kurve gekriegt und sind jetzt auf einem guten Run.
5 Punkte, ne? Es sind nur 5 Punkte Rückstand und die sind ja an einem Wochenende theoretisch auftun. Also klar, es ist ja nicht nur ein Team, was du einholen musst, das darf man auch nie vergessen. Ist ja nicht so, als müsste man quasi nur ein Team überholen, sondern die spielen ja alle so oft auch alle gegeneinander, dass da fast nie alle vor dir gar keinen einzigen Punkt holen können. Trotzdem ist Berlin theoretisch, sagen wir mal, in 2 Wochen mal entspannt 10. oder 9. ne?
Habt ihr euch besser vorbereitet als ich und wisst noch wisst schon das Endprogramm von Berlin? Aus Ingolstadt ist
gestern, natürlich spannend. Gestern Abend habe ich es mir wirklich angesehen und jetzt überbrücke ich mal kurz.
Wir haben ja zum Beispiel, ich habe es ja für die Kolumne, habe ich es ja aufgeschrieben, wer von diesen, ich habe ja gesagt, 2 aus 5 kommen in die, also ich würde sagen, die ersten 7 oder die ersten 8 müssen sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Also wenn wir jetzt schauen, Wolfsburg aktuell auf, Wolfsburg ist auf 8, die haben 69 und dann Nürnberg 61, 60. 60-60. Also ich glaube, Wolfsburg muss sich jetzt um die Top 10 keine Gedanken mehr machen. Aber es gibt jetzt unter diesen fünf, die noch in die Top 10 wollen, also ich sage Nürnberg, Schwenningen, Iserlohn, Frankfurt und Berlin sind das, gibt es ja noch extrem viele direkte Duelle. Unter anderem spielen die Eisbären Berlin zweimal gegen Schwenningen, also im direkten Duell. Und ja, dann haben wir noch so Köln, haben sie noch mit dabei, Iserlohn. Dann gibt es das Spiel gegen München Anfang Februar.
Aber ich meine, das sind natürlich drei Spiele, die sind hart. Aber dann kommt eine Phase, Augsburg, Bietigheim, Schwenningen, Frankfurt. Also das ist natürlich auch jetzt nicht garantiert, aber da kannst du auch mal nochmal als Berlin nochmal 12 Punkte holen. Ne?
Habt ihr guten Draht nach Berlin? Wisst ihr, was da passiert ist? Also ich habe wirklich mal, ich habe mich vor, als sie mal in Ingolstadt gespielt haben, ein bisschen umgehört und man hörte dann immer so, da muss es wirklich, klar, angesichts des Tabellenstandes, aber da muss gar nichts stimmen in der Kabine. Klar, du hast eine Mannschaft, die anders gewohnt ist. Du hast einen Trainer, der wahrscheinlich noch nie in dieser Situation war, glaube ich zumindest, Serge Aubin. Aber wie kriegst du dann auf einmal wirklich den dritten, vierten Gang rein und performst?
Also ich glaube, es war gar nicht so schlimm. Also natürlich ist die Stimmung in keiner Kabine der Welt gut, wenn du viele Spiele verlierst. Aber ich glaube, dass sie sich immer bewusst waren, dass das nicht das eine große Problem ist, sondern viele Kleinigkeiten nicht richtig funktionieren. Und irgendwann, ich glaube, es klingt total banal, aber haben die einfach angefangen, sehr klar, waren auch Verletzte dann wieder da, dann hat sie nicht mehr so viele Spiele in Folge. Oder hast du einfach mal auch ein glückliches Spiel gewonnen, dann kann dieses Augsburg-Spiel, vielleicht hat das ein bisschen so einen Umschwung gegeben. Ja, und dann fängt auf einmal Leo Pfödel an, jedes Spiel 3 Tore zu schießen und dann läuft es einfach. Ne? Also es klingt total bescheuert, ist das keine richtige Argumentation, aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so magic, wie wir alle denken, sowohl negativ als auch positiv.
Zur Stimmung, Bernd, kommen wir gleich nochmal ein bisschen, aber weil du Leo Pfödel und ja seinen Streak angesprochen hast, fragen wir da nochmal nach bei einem, der ihn lange spielen hat sehen in Nürnberg. Sebastian Böhm zu Leo Pfödel und seiner Entwicklung auch in der Liga.
Irgendwann kamen sie dann plötzlich alle aus Bad Tölz, alle mitgebracht von Lenz Funk, ausgebildet von dem anderen Lenz Funk, Andreas Schwarz, Jasen Elis, Marco Pfleger und eben dieser Leo Pfödel, von dem es hieß, dass er der talentierteste sei. Das dauert dann so ein bisschen, das zu sehen. Auffälliger war Jasen Elis, weil der halt so rumgerumpelt ist und so unerschrocken war. Und ich damals gesagt habe, naja, also für die vierte Reihe wird das immer ein richtig, richtig guter DEL-Spieler. Gut, mittlerweile ist er Topscorer der DEL, so viel zu meiner Befähigung, solche Expertisen abzugeben. Bei Leo Pfödel hat man das dann schon eher gesehen, vor allem was den Schuss anging. Leo Pfödel war in einer Mannschaft, die damals bestand aus Reimer, Reinprecht, Hiedli, Steckel, wie sie alle hießen, durchaus gar nicht so unprominente Namen für deutsche Eishockey-Liga-Verhältnisse, hatte er wirklich den besten Handgelenkschuss und das war sehr, sehr früh zu sehen. Man hat dann einfach immer nur jemanden gebraucht, um ihn in diese Positionen zu bringen. Seltsamerweise war das Dave Steckel, der damals vor allem am Bulli stark war. So sein Durchbruch hatte Leo Pfödel dann immer wieder so, wenn es in die Playoffs ging, Beiname Playoff-Monster, als er dann wirklich regelmäßig in jedem Spiel getroffen hat, sich dann aber auch dann leider verletzt hat, was damals dazu geführt hat, dass auch Marco Pfleger hat zeigen können, was er für ein guter Eishockeyspieler sein kann. Leo Pfödel ging aber diese Entwicklung dann weiter und was ich erstaunlich finde ich, wenn man sich den in Berlin mittlerweile anschaut, dass er welch ein kompletter Spieler er geworden ist. Also wahrscheinlich wird er nie 70 Sekunden in einem Penalty-Killing auf dem Eis stehen, aber das muss er ja auch überhaupt gar nicht bei seinen Offensivqualitäten, die er hat, was er auch für ein spielstarker Spieler sein kann, dass er sogar, wenn ich das richtig verfolge, hier und da mal einen Mittelstürmer gibt in Berlin. Das war in Nürnberg noch nicht so abzusehen und es zeigt auch, dass die Entwicklung halt von deutschen Eishockeyspielern halt überhaupt nicht abgeschlossen ist, wenn sie dann 23, 24 sind, sondern dass das dann immer noch weitergehen kann. Was mir aber am meisten imponiert am Leo Pfödel, und ich glaube, das ist auch was er auf dem Eis ganz gut gebrauchen kann, ist so diese absolute Leck-mich-am-Arsch-Haltung. Also Interview ging eigentlich immer so, dass man wusste, okay, ich muss mir 3 Fragen aufsparen. Für den Beginn, weil er da mit ein Wort Antworten dann glänzen will. Und irgendwann kriegt man ihn dann schon zum Reden. Das war immer sehr belustigend, manchmal ein wenig anstrengend, aber auch immer ziemlich cool. Und ich kann da noch empfehlen, Leo Pföderl und Geisach zu googeln. Da hat er nämlich auch schon große Auftritte als Schauspieler. Guter Typ, der Leo. Immer noch, finde ich. Und darf man in Nürnberg auch sagen, im Gegensatz zu Yasin Elis zu loben, das ist ja verboten. Aber bei Leo Pföderl gehen alle mit. Vielen Dank. Ciao.
Leos leck mich am Arschhaltung. Ja, genau. Und jetzt muss man sagen, wenn's läuft beim Leo, no läuft's. Also, los laffa, Leo. So viel zu den einzelnen Spielern. Aber weil wir vorher über die Stimmung in der Mannschaft gesprochen haben, klar, Bernd, du hast vorher gesagt, wenn's nicht läuft, dann ist die Stimmung nie gut. Aber ich muss sagen, dass ich in der Zeit schon öfter gehört habe, dass da irgendwie es gedauert hat, bis jeder seine Rolle akzeptiert hat, sagen wir es mal so, weil ein paar Rollen waren ja schon vergeben in der Mannschaft. Ganz klar, also das, was ich, Pföderl, Nöbis, auch Boyczak, also die halt schon länger da sind, ist klar, dass die eine gewisse Rolle haben. Natürlich auch Frank Hörtler in der Kabine, aber dann sind auch ein paar dazugekommen. Und ja, ich würde es mal so formulieren, das hat ein bisschen gedauert, bis denen klar geworden ist, was wirklich ihre Rolle ist. Und weiß ich nicht, ob sie jetzt angenommen haben, aber es ist zumindest so geregelt, dass die Leistung halt passt. Und wir haben aber auch schon ein paar Mal angesprochen, dass die Mannschaft natürlich viel zu gut ist, um Drittletzter zu sein und auch viel zu gut ist, um überhaupt noch erste Playoff-Runde spielen zu müssen. Und das sieht man halt jetzt. Und in der Bissl Hockey-Fankurve, also in unserer Gruppe, wird ja auch schon der Mythos gesponnen, dass jetzt gerade so die beiden geschenkten Tore gegen die Augsburger Panther, ich überspitze jetzt wirklich bewusst, die beiden geschenkten Tore gegen die Augsburger Panther die Saison der Eisbären Berlin herumgedreht haben. Also wäre natürlich für den Mythos super, dann könnte man nochmal, wenn die in die Top Ten kommen, könnte man nochmal über diese Schiedsrichterentscheidungen sprechen und über Jahre hinweg werden wir uns erzählen, wisst ihr noch damals Berlin gegen Augsburg, damals als für Augsburg dann alles vorbei war und für die Eisbären Berlin alles losging. Ich möchte dazu bloß Folgendes sagen, also wir haben ja auch über die Entscheidungen schon gesprochen, ganz so schwarz-weiß ist es ja nicht und jede erfolgreiche Geschichte und auch jede nicht so erfolgreiche Geschichte hat ja irgendwie so Situationen, wo man sagen könnte, wäre es jetzt da so rumgelaufen, dann hätte es aber besser ausgesehen oder eben schlechter. Insofern, ja, aber ich glaube, diese beiden Situationen werden uns noch länger verfolgen in dem Spiel Berlin gegen Augsburg.
Naja gut, sagen wir mal so, also was ja nun mal absolut Fakt ist, dass Berlin, hätten sie dieses Spiel verloren, wäre es sehr, sehr eng geworden. Ne? Also wir reden ja davon, dass Berlin nach diesem Spiel 10 Punkte Vorsprung hatte. Es war dieses klassische 6-Punkte-Spiel. Gehen sie da ohne Punkt raus, haben sie 44 und Augsburg holt hätte dann noch zwei mehr gehabt, ne? Weil sie in Verlängerung sind sie ja gekommen. Dann wäre es 44 zu 38 gewesen. Da wären noch 6 Punkte gewesen. Plus du hättest die nächste Niederlage gehabt. Augsburg hätte so einen kleinen Push bekommen. Ich sage nicht, dass Augsburg dann auf jeden Fall die 2 Wochen später eingefangen hätte. Aber die Chance wäre deutlich größer gewesen als so, wie es jetzt ist. Zumal Augsburg auch noch 2 Spiele weniger hatte. Also natürlich war das ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Auch für die Stimmung. Wenn sich erinnert, wie gerade Frank Maurer, der ja auch so ein Gesicht dieser Krise war, dann nachher da im Interview stand und gelächelt hat, dass er das entscheidende Tor gemacht hat. Also natürlich war das extrem wichtig, ne?
Vor allem war für Augsburg danach ja auch, klar, die haben jetzt gegen Frankfurt gewonnen, aber und Frankfurt ist gerade auch nicht gut unterwegs, wenn man mal denkt, die waren vor 1-2 Monaten noch Platz 3, 4, 5 so da in der Region. Aber für Augsburg war danach ja auch die Luft erstmal raus. Also einen richtigen Trainereffekt hat man da ja auch nicht gespürt. Und
was ich noch gern rausfinden würde bei den Eisbären Berlin, aber dazu müsste man halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie halt einem Coaching-Staff irgendwie kennen, was ich, ein Videocoach oder so, also irgendwie
ein
Ansprechpartner, André Rankel, genau. Ich habe einmal in der Eishockey-News gelesen, da hat das Serge Bahn irgendwas über das System gesagt, dass sie halt das System umgestellt haben und das halt ein bisschen gedauert hat. Ich habe es mir jetzt noch nicht so genau angeschaut, um zu sehen, ob es da wirklich so eine fundamentale Systemumstellung gab. Aber das ist ja auch so eine Geschichte. Also eine erfolgreiche Mannschaft, du wirfst doch nicht das System komplett um. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur eine Floskel war oder ob da wirklich was dahinter war.
Also Interviews gehört, wo jemand gesagt hat, wir spielen jetzt einfacher. Das wird ja auch immer so gern gesagt. Ich spiele jetzt einfacher. Ne?
Ja. Da können wir, glaube ich, gleich mal so den Cut machen und in Richtung Ingolstadt schauen. Fabian, da bist du ja der absolute Experte. Du siehst die Mannschaft sehr, sehr oft, schreibst du auch für die Eishockey News über den ERC Ingolstadt. Spielen die einfacher oder spielen sie besser oder was ist der Grund, warum die so erfolgreich sind? Denn auch mit vielen, vielen Verletzten, teilweise sind 5 Stürmer ausgefallen. Weiß nicht, ob die immer noch ausfallen. Die 3 Topscorer waren damit dabei. Also echt extreme Verletzungssorgen. Und trotzdem sind die halt auf dem Weg Richtung direkte Playoff-Qualifikation. Und in der Saison, so wie sie spielen, und ich habe sie auch ein paar Mal gesehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch mal mindestens eine Playoff-Runde gewinnen.
Sie mussten auf jeden Fall einfacher spielen. Also du hattest ja zwischenzeitlich 7 oder 8 Verletzte und wie du sagst, auch wirkliche Leistungsträger dabei. Hast dann, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, ich glaube gegen Nürnberg mit 7 U23-Spielern gespielt. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in Ingolstadt, aber klar warst du gezwungen, nicht mehr alles spielerisch zu lösen hinten raus. Du hast dich ein bisschen zurückgezogen. Man hat es auch in dem Spiel gegen Nürnberg zum Beispiel gemerkt. Ich fand das ganz faszinierend. Ich meine, am Ende gewinnt Ingolstadt da 6-0. Aber ja, wenn Nürnberg im ersten Drittel das Tor macht, Ingolstadt hat sehr defensiv für ein Heimspiel agiert, dann und diese Phase überstanden, dann läuft dieses Spiel komplett anders. Und dann ist Eishockey manchmal eben so verrückt und einfach und du schießt ein Tor und du schießt das zweite Tor und du gewinnst dieses Spiel. Aber auch gegen München, jetzt letzten Sonntag, knapp verloren, auch extrem einfaches Hockey gespielt mit dem Rahmen der Möglichkeiten, aber auch, wie wir schon oft über Mark French gesprochen haben, dann so ein taktischer Kniff und er sagt im dritten Drittel, okay, wir gehen mehr über die Mitte, durch die Mitte, wir spielen solche Pässe zwischen die Verteidiger der Münchner und da bist du dann auch nochmal zu einem Torerfolg gekommen über Fabio Wagner. Also ja, Ingolstadt spielt im Rahmen seiner Grundstruktur einfacher, weil es es muss. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie viel im Laufe des Januars, des Februars dann auch zurückkommen. Also Stand morgen spielst du immer noch ohne diese 5 Verletzten. Jetzt wurde nochmal nachverpflichtet mit Ty Running. Und ja, also es hängt jetzt alles davon ab, glaube ich. Du spielst auch noch 2-mal gegen Mannheim. Wie mit welchem Schwung du jetzt in die Playoff gehst. Aber tatsächlich kannst du mit der Mannschaft auf jeden Fall ein Viertelfinale gewinnen, keine Frage.
These?
Wie es dann geht. Was?
Ich habe eine These. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, so ein paar Verletzte zu haben, die dann, also zu so einem Zeitpunkt, wo du sie eigentlich nicht unbedingt brauchst, weil dann sind die vielleicht in der entscheidenden Saisonphase auch ausgeruhter.
Das Nikita Kutscherow-Theorem von Bernd Schwickerath.
Oder nicht? Ernsthaft? Findest du nicht?
Ja, die Frage ist natürlich auch, wie schnell solche Verletzten dann wieder rein.
Wie hart die Verletzung ist, klar. Wenn du natürlich jetzt ein Bein gebrochen hast, ist vielleicht nicht so doll, ne?
Ja, und da gibt es schon so Dinge im Lazarett, die ein bisschen schwerwiegender sind. Von denen her muss man jetzt mal schauen, wenn Faeser am Sonntag zurückkommen wollte, wie lange, er hat noch genug Zeit, um fit zu werden für die Playoffs oder in Spielform zu kommen. Auch ein Höflin, ein Simpson. Also wenn da jetzt nichts Schwerwiegenderes mehr passiert, dann kannst du genau eben zu den Playoffs so in Topform reinrutschen. Das war, glaube ich, auch einfach wichtig aus Ingolstädter Perspektive, dass man da jetzt nicht zu viele Punkte hat liegen lassen während dieser verletzten Misere und weiter da irgendwie recht fix in diesen Top 3 oder zwischen Platz 2 und 3 ist.
Du hast ja Mark French schon angesprochen. Wir haben vorher über den Turnaround-Mythos der Eisbären Berlin so ein bisschen gequatscht. Ist natürlich jetzt bei French auch so, dass da schnell ein Mythos entsteht. Bernd hat ja die erste Aktion von ihm in der Liga, das erste Ausrufezeichen, hautnah mitbekommen, damals Spiel in Düsseldorf, als er dann in der 3-gegen-3-Verlängerung im ersten Saisonspiel sogar beim Bulli den Torwart zieht und es ist halt schief gegangen. Aber da natürlich
macht
dann
jetzt niemand mehr, ne?
Ja, einmal genau. Serge Bahn hat es einmal gemacht.
Und das Geile ist, ich habe das damals, weil da rief die FAZ mich an, so zwei Tage später, dann heißt es manchmal so, hast du irgendeine Eishockey-Geschichte für uns? Ich so, ja, Riesentrend in der DEL, die Trainer nehmen jetzt alle den Torwart raus, das ist revolutionär, hat in Russland begonnen, können wir Riesengeschichte machen. Dann ist aber irgendwas dazwischen gekommen, irgendeine andere Geschichte. Ich glaube, es war schon die erste Eisbären-Krisengeschichte.
Im Zweifel war es irgendwie eine Eisbären-Krisengeschichte.
Und dann hieß es, ja, komm, dann machen wir das so in 2 Wochen. Na gut, da war das Thema irgendwie weg, ne? Auch geil. Bin ich eigentlich froh, im Endeffekt das nicht gemacht zu haben. So erzählst du von einer Revolution im Welteis. Okay, ja, die hat dann genau irgendwie 1,5 Spiele gedauert. Ne?
Aber ist es Ist es ein Mythos um Mark French? Ich meine, es ist natürlich auch viel für ihn gelaufen. Ne? Du hast erst eben diese Aktion, die zwar schiefgegangen ist, aber alle haben da hingeschaut. Dann hast du im Oktober Spieler des Monats in der DL ist Wojtek Stachowiak, den sie abgeben wollten eigentlich vor der Saison. Und der geht auf einmal ab ohne Ende. Dann hast du natürlich irgendwie so, ja, Leon Hüttl ist immer ein Thema gewesen. Jetzt kürzlich natürlich auch mit der Vertragsverlängerung. Du hast diese vielen Ausfälle und trotzdem läuft es beim ERC Ingolstadt. Aber ja, irgendwie kann das ja dann auch kein Zufall mehr sein, oder? Wenn so viel zusammenkommt, das läuft halt die ganze Saison. Also da war nach diesem Start, der gut war, waren, glaube ich, 3 Niederlagen oder so gleich mal am Anfang, wo ich mir schon gedacht habe, okay, jetzt haben wir da alle gesagt, boah, der French, toll, Jüngerstedt spielt anders Eishockey. Ich habe es auch selber im Stadion gesehen, gleich das zweite Spiel gegen Iserlohn. Ich habe gedacht, okay, die spielen viel reifer, aber dann erstmal so ein Dämpfer. Aber ja, seitdem ist es ja eigentlich konstant wirklich gut. Also wirklich konstant Top-4-Niveau, sage ich jetzt mal.
Nur einmal ist bei dir lang im Stück, ne? Ja. Das ist echt krass.
Und das war ja auch wirklich ein Risiko, wenn du mal vor der Saison auf diese neue Führungsebene geschaut hast. Tim Regan, der zwar Manager-Erfahrung hatte bei Rissersee in der DEL2 und so ein bisschen großgezogen wurde, sowohl von Larry Mitchell als Sportdirektor als auch von Doug Shadden als Co-Trainer dann, aber der ja noch nie DL-Manager war. Dann hattest du Mark French als Liga-Neuling. Du hattest mit Brad Tepper einen Co-Trainer, der ja auch als ziemlich impulsiv gilt und auch offen sagt, dass er Ambitionen hat, nochmal Headcoach in dieser Liga zu werden. Aber dieses Trio hat sich so eingespielt. Tim Regan hat auch wirklich bewusst den Trainerstab erweitert. Du hast jetzt einen festen Goalie-Coach, du hast einen Entwicklungscoach, Vater von McLeod, der gleichzeitig die DNL-Mannschaft in Ingolstadt trainiert. Von dem her hat das alles Hand und Fuß und wir sprechen ja, Fetzi, immer wieder über irgendwelche Set-Plays, die in Ingolstadt dann auch gelingen, dieses Play in Straubing. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Anschluss- oder Ausgleichstreffer ja, war. Ich glaube,
genau. 0-2 nach 40 Minuten und du, ja, Ingolstadt hat irgendwie erst gemerkt, okay, es läuft nicht und dann macht er eben, ich schilder das nochmal, das war einfach, also ich habe es mir, weiß nicht, wie oft ich mir das angeschaut habe, es war wirklich perfekt durchorchestriert eigentlich, also ein Bulli und also du hast mir dann geschrieben, ich habe das Spiel kommentiert, du hast mir das Spiel geschrieben, ich habe es gar nicht gesehen im Live, ich habe bloß gedacht, warum ist der Storm da weg, ja, also vom Bulli weg. Ich habe nur gesehen, dass Bulli gewonnen von Pieter, dann an der Torlinie macht Bulli so einen kleinen Schlenker und spielt einen super Pass, aber dass der Storm da so weit weg ist und der kam halt von der Bank und Matteau, der für ihn beim Bulli in der Reihe war für Storm, ist runtergefahren und der andere kommt. Und das hat einfach perfekt hingehauen und ich habe dich ja dann auch nochmal gefragt, ob und ich glaube, du hast French auch nochmal gefragt, ne, ob das, wie lange das einstudiert wird und ist einfach so ein war es ein Geistesblitz oder ist es tatsächlich so, dass das wochenlang einstudiert wird, sowas?
Nee, er meinte, die hätten das überhaupt nicht trainiert und dann in der ersten Drittelpause schon über dieses Play wohl gesprochen, weil sie da Lücken entdeckt haben bei Straubing oder Unachtsamkeiten und dann in der zweiten Drittelpause eben gesagt, okay, die erste Chance, die wir haben bei einem Defensivbully, die nutzen wir dann auch. Und in München hattest du auch so ein Setplay, du hast in eigenem Drittel rechts einen Bully und dann läuft Matt Bodie als nach gewonnenen Bully als Linksverteidiger auf die rechte Flügelposition, bietet sich da an, du läufst im Konter und Fabio Wagner schießt das Tor. Also Mark French bringt im Verbund mit Brad Tepper, der auch eine größere Rolle spielt als Tim Regan letztes Jahr als Co-Trainer, würde ich sagen, bringt unfassbar viele Ideen mit und ich kann mich da immer nur wiederholen, also auch wenn du durch die Bank weg mit den Spielern sprichst, die Kommunikation ist anders, es wird mehr, es wird härter analysiert, die Verteidiger haben zum Beispiel so einen Draw Fix mit Brad Tepper alle 3 Wochen, also er bringt da echt viele neue Ideen mit und es war, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen für viele Spieler dort, fürs Umfeld, dass auch Mark French frühzeitig verlängert hat.
Warum hat der Tepper das überhaupt gemacht? Ich meine, der war ja vorher immerhin Chef in Iserlohn. Hat man den da hingelockt, schon mit der Aussicht, wenn es mit French nicht klappt, dann bist du der neue Chef? Oder fühlt er sich einfach wohl auch als Co-Trainer?
Also tatsächlich, wenn man mit Tepper spricht, dann hörst du schon raus, dass der jetzt nicht auf Ewigkeiten sich als Co-Trainer in der DL sieht. Ich kann ja nicht sagen, ob er im Hinterkopf hatte, dann eventuell, wenn es nicht klappt, Mark French abzulösen. Ich weiß auch nicht, wie seine Lage war nach dem Iserlohn Aufenthalt. Ich glaube einfach, dass er die Co-Trainer-Position bei einem recht ambitionierten Verein durchaus auch als Chance sieht, sich nochmal irgendwie als Head Coach in der Liga anzubieten. Das ist jetzt aber nur meine Mutmaßung, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also wirklich cooler Typ, der war auch letztens, also er hat dieses, er ist ja in Ingolstadt bekannt durch sämtliche Mittelfingeraktionen, die er da mal gegen die Fankurve als Spieler noch gerichtet hat. Ich glaube sowohl.
Ja, Typ für die Tagesschau, oder?
Er hat dann noch in Hannover, glaube ich, gespielt. Und jetzt auch so, wenn du mal fragst die Spieler, welche Rolle hat der im Team, dann ist er der quasi vor dem Spiel immer noch einheizt und sagt so, ja, komm, wir hauen die jetzt weg und machen die kaputt. Und war auch letztens irgendwie nach einem Sieg mit der Mannschaft vor der Fankurve. Also der lebt das irgendwie immer noch komplett anders als jetzt ein eher etablierter und älterer Trainer.
Also French und Tepper wie damals Klinsmann und Löw, beziehungsweise umgekehrt Löw und Klinsmann. Löw erklärt die Taktik und dann kommt Klinsmann und die hauen wir durch die Wand.
So ungefähr.
2006. Jetzt ist Ingolstadt aktuell Dritter, waren auch schon mal Zweiter. Ich finde auch, es gab so ein paar kleinere, was heißt, einen großen Rückschlag immer mal wieder und sie haben sich aber auch gefangen. Also ich war Ende Oktober beim Spitzenspiel-Wochenende damals, Ingolstadt erst gegen München und dann gegen Bremerhaven und München war Erster und Bremerhaven Zweiter und Ingolstadt Dritter, irgendwie so war die Konstellation und dann hat der Ingolstadt gegen München mit super Form angetreten, aber dann gleich mal in 14,5 Minuten 5 Gegentore kassiert und die Sache war zu Ende. Und dann auch, ja, diese deutliche Niederlage gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt, also da waren so ein paar, wo sie dann doch mal irgendwie dem Tribut haben zollen müssen, dass sie eben auch viele Ausfälle gehabt haben. Aber sie haben sich dann immer gut gefangen und sind jetzt Tabellendritter. Ich meine, wenn du da außen rum schaust, München, klar, beste Mannschaft der Liga aktuell oder über einen längeren Zeitraum, Mannheim hat dann einfach den Kern an Spielern, die erfolgreich Playoffs schon gespielt haben und auch schon Meister geworden sind. Straubing mit der Heimstärke, natürlich haben diese in den Playoffs auch noch nie nachgewiesen, also zumindest mit der Mannschaft, dass sie auch mal eben dann ins Halbfinale kommen können. Das sind so aktuell die Top 4. Wie siehst du da Ingolstadt aufgestellt? Denn man muss ja auch sagen, also einmal hat Doug Shedden mit seiner Mannschaft den Drachenkopf abgeschlagen. Das war, glaube ich, aber auch die einzige Playoff-Serie, die sie gewonnen haben. Also da sein Dragon Slayer Interview.
Drei Spiele, ne?
Genau, Best of Three. Genau. Ja. Also da sein Dragon Slayer Statement nach dem Spiel losgeworden ist und dann waren sie im Halbfinale, es war gegen Berlin, sind raus. Und das war aber die einzige Playoff-Serie, die Ingolstadt gewonnen hat unter Shedden, oder?
Ja, sind öfter mal rausgeflogen in den Pre-Playoffs, einmal gegen Bremerhaven, einmal gegen Straubing. Dann auch gegen Köln, ne, diese Serie.
Stimmt, ja. Ja,
die dann Shedden und Michel letztlich den Kopf gekostet hat. Aber ich glaube, dass man sich in Ingolstadt, also klar, die Spieler sehen, dass da was ist und sehen, dass da was möglich, glaube ich, ist in dem Jahr. Und gleichzeitig, ich meine, das ist immer so eine Phrase, not too high, not too low, aber sie lassen sich echt nicht verrückt machen von Rückschlägen und können das, glaube ich, recht gut einordnen. Das ist im Ingolstädter Umfeld immer ein bisschen schwierig, weil seit dieser Meisterschaft 2014 sind die Erwartungen da trotz vieler Misserfolge in den Playoffs enorm gestiegen. Und man merkt auch wirklich bei den Fans, die in die Halle kommen, das ist ja auch gerade ein Problem in Ingolstadt, dass du irgendwie wahnsinns Auswärtssupport hast, aber die eigene Halle nicht voll kriegst.
Tausend in Augsburg jetzt, ne? Am Wochenende. Tausend in Augsburg.
Tausend in Augsburg. Ja. Ich glaube auch 800, 900 in München, mehrere hundert in Frankfurt. Also das ist schon Wahnsinn, was da immer mitfährt. Aber
das wollte ich nämlich gerade, schön, dass ich unterbreche, aber auch sagen, Zuschauer-Shit ist ziemlich mau, ne? 3.300 ja. Nur.
Also aber wobei die Halle, das Stadion ist halt auch, die Auslastung ist noch einigermaßen okay, aber also selbst, ja, wenn du natürlich auslassen würdest.
Die Auslastung ist hier laut unserem lieben Freund Lafont bei unter 70%. Das finde ich jetzt bei einer so kleinen Halle aber auch nicht gerade überragend.
Ja, das stimmt.
Es ist schon sehr enttäuschend und auch.
Das ist 13, ne? Zuschauerschnitt.
Klaus Lidi sagt auch, der Geschäftsführer, dass sie eigentlich mit mehr kalkuliert haben, trotz Corona-Nachwirkungen etc. Ja, aber also bei den Fans, die kommen, das wollte ich sagen, ist die Euphorie trotzdem enorm und ich glaube aktuell, dass Mark French das recht gut steuern kann, dass man da eben nicht überdreht und seine eigene Leistung schon recht gut einschätzen kann. Und es wird spannend sein in den Playoffs.
Weil wir vorher über die Spielweise auch gesprochen haben, denkst du von der Spielweise her auch besser aufgestellt für die Playoffs? Weil also wenn man halt ganz vereinfacht sagt, unter Schäden war es halt unglaublich spektakulär, allerdings in beide Richtungen viel, viel Tempo drin, war damals schon eine Mannschaft, auch die Verteidiger, die können gut Schlittschuh fahren, also Marshall und Bodie, die sind ja jetzt auch nicht erst seit der Saison da, haben sich damals auch schon eingeschaltet, aber es gab halt so oft Situationen, dass sie dann halt spektakulär irgendwie die Scheibe haben kreisen lassen, alle waren unterwegs und dann haben sie den Puck verloren, zack, Konter und das Ding war drin. Jetzt in der Saison war es oft so, dass sie im dritten Drittel sich eine Führung rausgespielt haben und das dann nicht irgendwie verwaltet haben, aber einfach sehr, sehr clever gespielt haben. Ist das aus deiner Sicht auch der bessere Ansatz für ein längeres Playoff-Abenteuer?
Absolut. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich Ingolstadt eben durch dieses gute Scouting, durch gute Adjustments während dem Spiel auch besser in so einer Serie auch nochmal entwickeln und steigern kann. Also ich glaube, dass gerade auch das Problem war unter Shannon, weil er natürlich sein festes vorgegebenes System hatte, das immer mal wieder ganz gut funktioniert hat, das auch sehr spektakulär war. Aber Leon Hüttl zum Beispiel hat's letztens selbst in aller Offenheit gesagt und meinte so, wir haben halt unter Schatten stur dieses 1-3-1-System durchgespielt und jetzt passen wir eigentlich, und das fand ich erstaunlich, weil du ja auch immer als Team mit Ambitionen sagst, wir wollen dem Gegner unser Spiel aufgucken. Genau,
fand ich auch gut.
Und jetzt sagt er quasi, wir passen eigentlich in jedem Spiel unseren Aufbau, unseren Vorcheck an und bleiben trotzdem in dieser Grundstruktur, wo jeder weiß, was er zu tun hat.
Und aber ist glaub, das nicht eigentlich richtig? Weil ich hasse nämlich immer dieses, nein, völlig egal, wie der Gegner spielt, wir spielen hier unser Spiel durch. Ne?
Und es ist ja auch Bullshit.
Ich bin jetzt kein großer Freund von so Fußballanalogien, aber es gibt ja diesen berühmten Vortrag von Thomas Tuchel, wie der es damals geschafft hat mit Mainz, einer Mannschaft, die individuell allen Gegnern unterlegen war. Aber es mit taktischen Kniffs, jedes Spiel hat er komplett die Taktik geändert. Das muss man jetzt vielleicht nicht tun, ne? Also gerade auch, weil die Fülle an Spielen natürlich eine andere ist. Aber ich finde es völlig richtig zu sagen, Moment mal, München spielt so, Bremerhaven spielt so, Bietigheim spielt so, Augsburg spielt so und dann passe ich immer was an. Und natürlich spiele ich in München anders als zu Hause gegen Bietigheim, ist doch völlig klar, oder? Und deswegen mag ich überhaupt nicht dieses, uns ist egal, wer da kommt, wir spielen immer gleich, unseren Stempel aufdrücken und bla bla bla. Und ich finde es total gut, dass einer auch mal sagt, nee, wir passen das an und gucken natürlich, was der Gegner macht und gucken, wie wir unsere Stärken, natürlich grundsätzlich versuchen wir ähnlich im System zu bleiben, aber immer wieder kleine Sachen anzupassen, um gegen den jeweiligen Gegner auch unsere Stärken besser ausspielen zu können.
Absolut.
Übrigens, ein Punkt auch, warum die Eisbären in der vergangenen Saison die Finalserie gegen München relativ souverän gewonnen haben, weil sie halt auf dieses Spiel der Münchner eingestellt waren. Da natürlich vielleicht auch in dem Fall insgesamt als Mannschaft besser und individuell teilweise auf den Positionen auch besser besetzt oder mindestens gleichwertig, aber das hat schon auch was mit Coaching zu tun gehabt und halt zu schauen, was macht München gut, was können wir dagegen machen und das ist halt einfach viel dann Vorcheck und halt eben vielleicht mal Set Plays, wie du gesagt hast, Fabian, auch die ja bei French auch ab und zu dabei sind. Vielleicht musst du halt dann ein Spiel auch mal aus dem eigenen Drittel auch ändern, wenn du merkst, es funktioniert was nicht. Also du kannst ja nicht die ganze Zeit sagen, wir spielen das, es hat die ganze Zeit funktioniert in der Hauptrunde, wir sind Dritter geworden mit diesem Spiel, passt schon. Und dann kommt ein Gegner, der es halt irgendwie vielleicht ein bisschen entschlüsselt hat oder halt einfach Maßnahmen ergreifen kann, damit das nicht funktioniert, dann musst du ja was ändern. Und nochmal zur Ingolstädter Mannschaft, da sind ja auch viel genug Spieler dabei, die auch zu viel Erfahrung haben, dass sie es auch umstellen können und sich dann anpassen können.
Ja, und das habe ich mir vorhin mal kurz rausgesucht. Du hast in Ingolstadt, das ist Ligaspitze, 14 Spieler, die über 15 Scorerpunkte haben. Und oft sagst du ja, du darfst keine Passagiere haben und so. Also die Mannschaft ist so ausbalanciert, dass sie eben jetzt einen Ausfall von Simpson, von Faser, von Gibbons früh in der Saison eben irgendwie abfedern konnte. Und French oder das Trainerteam schafft es, jedem da seine ganz gewisse Rolle zu geben. Ich glaube, bei Magenta lief das auch letztens, wie viele Spieler im Vergleich zum Vorjahr ihre persönlichen Topwerte in der DEL schon übertroffen haben. Also da sind eben Leute dabei wie Henriques Morales, wie Stachowiak, Hüttl auch seinen offensiven Output extrem gesteigert. Ich habe das, glaube ich, bei Fetzi, wir haben schon mal drüber gesprochen, also die schaffen es wirklich aus einer Mannschaft, die auf dem Papier nicht sonderlich besser ist als im letzten Jahr, eher das Gegenteil, wirklich ein großes Ganzes zu formen. Von dem her.
11 Spieler mit mindestens 10 Assists, finde ich auch krass.
Ja. Also das ist schon ein großes Plus im Team und das kann auch ein großes Plus sein in den Playoffs, weil du eben nicht auf eine Reihe baust. Es wird natürlich interessant sein, wenn die Leute jetzt wieder zurückkommen, wie stellt er dann auf? Funktionieren die Reihen dann? Also das wird schon spannend zu beobachten.
Ja, das wollte ich nämlich vorher sagen, als du, Bernd, gemeint hast, es ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn dann die Spieler zum richtigen Zeitpunkt wieder da sind, vielleicht noch so ein paar.
Ja,
also
Frage, ob die sich wieder begnügen, genau, ne, mit der anderen Rolle.
Ja, ne? Also ein, zwei Wochen Zeit haben, sich dann nochmal warm zu spielen, wenn sie wirklich fit sind, ne, für die Playoffs, klar, dann sind sie ausgeruhter, logisch. Aber es hat sich ja jetzt auch wieder eine Mannschaft gefunden. Und ja, was machst du dann im Powerplay? Wie stellst du die Reihen zusammen? Sind die dann eher wieder nach hinten versetzt werden, wenn sie einen Simpson, der wird ja nicht in der vierten Reihe dann länger spielen, sondern der wird dann wieder seine Eiszeit bekommen in Überzahl und auch in den Top 6. Was machen dann die anderen? Das ist dann auch wieder eine Herausforderung für French, das auch zu kommunizieren und da alle bei Laune zu halten, auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Dann schauen wir, nachdem wir die Chancen der Schanzer besprochen haben, auch vielleicht mal über Halbfinale mindestens, in den Playoffs aus der DL nochmal raus und schauen, Bernd, nach Russland. Denn da hat es ja ein Statement des IOC jetzt auch gegeben, das wieder mal zeigt, dass man Sport und Politik und vor allem Finanzen ganz klar trennen kann. Wie immer, ja, wissen wir. Ja,
also. Ich meine, dass man sich kann, ist ja logisch, aber es ist jetzt was passiert, was ja Leute, die sich besser mit dem IOC auskennen, ja eh schon vermutet haben, nämlich das Internationale Olympische Komitee hat jetzt mehr oder weniger Russen und Belarussen erlaubt, wieder daran teilzunehmen. Also ähnlich wie nach den Doping-Sanktionen, nicht mit Fahne, nicht mit Hymne, nicht mit Wappen, nicht unter offiziellem Namen, sondern als neutrale Athleten. Aber da geht's erst, aber trotzdem grundsätzlich sind sie wieder dabei. Und da geht es jetzt erstmal um Olympia in Paris, also Sommerspiele 24. Aber die Frage ist natürlich auch, was bedeutet das dann für die nächsten Winterspiele? Was ist das für ein Signal an die einzelnen Fachverbände? Was bedeutet das für eine Eishockey-Weltmeisterschaft? Das wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten sein. Und ich glaube ja, dass gerade das Eishockey, das ja sehr abhängig ist von Geld, was entweder für oder wegen Russland, entweder aus oder wegen Russland fließt, dass da über kurz oder lang auch wieder russische Mannschaften zugelassen werden. Ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt ganz schnell passiert, weil es muss ja jetzt schon im Mai besprochen werden und gerade im Eishockey gibt es ja auch Länder, die sehr, sehr konträr zu Russland sind, die Tschechen, die Finnen, die Schweden. Aber ich glaube, langfristig werden wir wieder russische Mannschaften dabei haben. Und es gibt aber noch eine konkrete Eishockey-Geschichte aus Russland, um das zweite Thema anzusprechen. Nämlich hat sich eine Allianz gegründet von islamischen Ländern, die im Eishockey sich weiterentwickeln sollen. Und dort wurde diese Allianz gegründet, nämlich in Kasan, also eine Stadt in Russland, die ja selber mehrheitlich muslimisch ist. Und Russland versucht natürlich da jetzt so ein bisschen neue Allianzen zu schmieden, weil sie natürlich merken, dass sie in der westlichen Sportwelt nicht gut gelitten sind. Also versuchen sie dort Allianz zu schmieden. Und das soll halt eine quasi eine Allianz gebildet werden. Oder ist jetzt gegründet worden, so eine Gruppe, um den Eishockeysport zu fördern in islamischen Ländern, in arabischen Ländern. Und Russland hat diese Führungsrolle übernommen. Und das ist natürlich auch nichts anderes als Politik, weil man da natürlich auch große, mächtige Player, gerade was Energiewirtschaft angeht, versucht an sich zu binden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie sowas wie Dubai oder was da, oder Türkei oder sowas. Dabei. Genau, dass solche Länder jetzt wirklich Ambitionen haben, ein großes Eishockey-Programm aufzulegen und in den nächsten Jahren irgendwie bei irgendeiner B- oder sogar AWM auftauchen werden. Aber es ist alles natürlich politische Spielerei und auch da ist Russland wieder dabei. Also es ist nicht offiziell anerkannt worden, das muss man auch direkt dabei sagen. Aber für sich selber versuchen sie es halt. Das heißt, Russland kehrt Schritt für Schritt wieder auf die Bühne zurück. Erstens des Weltsports, zweitens natürlich des Eishockeys und ja, warten wir mal ab, was daraus wird.
Interessant fand ich ja im Hinblick auf Olympia und das IOC dieses Screening, dem sich dann irgendwie einzelne Sportlerinnen und Sportler, glaube ich, unterziehen müssen. Also irgendwie, es muss ja,
das habe ich auch gedacht,
nicht,
ja,
nicht positiv irgendwie über den Angriffskrieg und über Putin äußern. Und müssen auch irgendeine Charter, glaube ich, unterschreiben auch. Oder das ist natürlich die Frage, wie du das dann im Praxisfall löst. Schmeißt ja niemanden raus, der sich während der Olympischen Spiele irgendwie positiv über Putin äußert, weil er die Charta missachtet oder also wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie das dann funktionieren.
Ja, soll. Willst du mir jetzt erzählen, dass zum Beispiel 2026 in Mailand dann eine russische Mannschaft wieder dabei ist und unter ähnlichen Voraussetzungen wie jetzt 2018, also dann ohne Hymne, ohne ein richtiges Trikot, wobei das war ja ein rotes Trikot sogar. Aber Ovechkin darf dann nicht mitspielen, weil er halt hin und wieder Pro-Putin-Sachen über seinen Instagram-Account irgendwie rausgehauen hat. Da bin ich aber sehr, sehr gespannt, ob sich das IOC dann gönnt, ausgerechnet den größten Sportstar des Landes oder zumindest den größten Eishockey-Star des Landes dann rauszulassen. Ne? Naja. Ja. Ja, ein Thema hätten wir ja noch. Wir haben ja in den letzten Wochen, waren wir nicht die Einzigen, es ist ja sehr viel gelobt worden über deutsche Schiedsrichter, gerade im Eishockey, da läuft es ja richtig rund, da läuft ja eigentlich alles perfekt. Und das hat auch die Champions Hockey League erkannt, hat gedacht, wem können wir denn das Finale, das wichtigste Spiel der Saison, wem können wir das anvertrauen? Und André Schrader ist dabei. Das finde ich doch eine schöne Sache, muss ich sagen. Ich bin aber grundsätzlich mal echt gespannt auf dieses Finale, weil das ist ja zum ersten Mal samstags. Die wollen ja dieses Finale generell ein bisschen aufwerten, also analog zum Fußball, was unter der Woche wegnehmen, an einem Samstag machen. Klar wird das jetzt auch wahrscheinlich nicht Millionen Leute vor die Fernseher locken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem eine gute Idee ist, so ein Spiel dann mal am Wochenende zu haben und es dadurch auch aufzuwerten. Ne?
Erstmal zum Finale und zur Aufmerksamkeit, die dieser Wettbewerb erzeugt. Ich finde es immer noch faszinierend, also ich beschäftige mich jetzt wirklich viel mit Eishockey, aber das ist was mir teilweise dann fast ein bisschen durchrutscht noch, auch die Halbfinals. Also natürlich am gleichen Tag ist dann schon klar, okay, da spielen sie. Plus aber dann
keine
irgendwie,
deutsche Mannschaft dabei. Ne?
Ja, genau, aber trotzdem sind da auch im Halbfinale schon wirklich super Matchups gewesen. Aber wenn du irgendwie das nicht, selbst wenn du in dem Job arbeitest, selbst das nicht in deinem Wochenplan sozusagen drinnen hast, was ist alles an Eishockey in dieser Woche? Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich weiß es wirklich nicht, weil ich finde den Wettbewerb geil. Ich schaue den auch gerne. Ich habe den teilweise schon im Stadion verfolgt, in München dann eben vor allem. Es sind super Eishockeyspiele, aber ja, also dieser komplette Durchbruch ist weiterhin noch nicht da.
Ach, der dauert auch noch. Also ich muss auch sagen, ich kriege das so mit, entweder über Social Media oder ich bin natürlich im Presse-E-Mail-Verteiler von der Champions League und dann kriegt man halt Anfang der Woche, diese Woche sind die Halbfinals, die E-Mail. Denkst, oh ja, stimmt. Ne? Also muss ich auch zugeben, dass ich da nicht irgendwie schon 3 Wochen vorher weiß, oh, am, jetzt fiktiv gesagt, 25.01., da ist ja das Halbfinale.
Ja. Es ist halt auch schade, dass die besten Teams dann irgendwie trotzdem immer vor halbleeren Hallen spielen. Also gerade in Schweden hat das ja irgendwie noch nicht so den Anklang gefunden, wie, keine Ahnung, ich glaube, dass so eine Geschichte wie Straubing natürlich dem Format absolut gut tut, wenn da mehrere hundert Leute mal quer durch Europa reisen. Aber es ist noch ein weiter Weg. Wobei ich finde, dass da schon so, wenn ich es vergleiche, damals European Trophy und so diese Anfänge des jetzigen Konstrukts, dass sich da schon was zum Positiven gewandelt hat. Ich weiß nur nicht, ob dieser neue Modus jetzt so gut sein wird.
Also, der wird nicht gewöhnungsbedürftig, aber was, ich glaube, ein großes Problem ist auch halt, oder das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass halt die Strahlkraft der Namen so ein bisschen fehlt. Weil natürlich, also sind wir ehrlich, gehen wir mal 10 Jahre zurück. Wer von uns, wenn er an schwedisches Eishockey gedacht hätte, hätte denn Frölunda wirklich als so Top-Team definiert? Jetzt tun das alle durch die ganzen Champions-League-Siege. Aber wenn man jetzt mal guckt, wer so, oh, jetzt blamier ich wahrscheinlich wieder, Luleå, wird es glaube ich ausgesprochen, ist für die meisten Leute immer noch nichts Großes. Oder Tappara klingt irgendwie nicht doll, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist total unberechtigt, was ich jetzt sage. Aber rein jetzt mal von den Namen her. Stellt euch vor, du hättest ein Halbfinale SC Bern gegen Dynamo Moskau. Und irgendwie Sparta Prag gegen Jokerit Helsinki. Das würde ganz anders klingen. Da hätten wir komplett andere Sachen. Aber jetzt hast du halt Zug, Tappara, Luleå, Frölunda. Da ist eigentlich Frölunda der einzige Club, von dem du, wenn du dich ein bisschen für Eishockey interessierst, gesagt hättest, ah stimmt, die haben letztes Jahr häufiger mal gewonnen. Okay, EV Zug kennst du noch, weil du natürlich als Deutscher eine andere Beziehung zur Schweiz hast. Das ist auch klar. Aber selbst da wäre der SC Bern natürlich der größere Verein, ne? Und das ist auch so ein großes Problem dieser Champions League, dass halt da viele Vereine top sind, zu denen man gar keinen richtigen Bezug hat, so, ne, muss man sagen.
Das, was Fabian angesprochen hat, was helfen könnte, ist das eine, also sowas wie Straubing oder damals auch Augsburg, also als die Augsburger in der Champions League waren, da hatten die natürlich auch dann super Lose, die waren dann irgendwie, haben die gegen Belfast gespielt, ja, dann waren halt die Fans halt ein Wochenende, waren die halt in Belfast und waren in Dublin und so, also das ist natürlich dann auch überragend, haben sie eine Auswärtsfahrt gemacht. Da sind halt
aber ehrlich, hat das jemanden in Helsinki interessiert? Das hat uns interessiert, ja, wir hatten es witzig.
Aber es sind zumindest von den Zuschauern her, ist es ein Push, wenn sowas passiert und wenn eben halt auch Teams, wie jetzt zum Beispiel Augsburg oder Straubing, sich dann qualifizieren, was ja auch ja gar nicht so einfach ist für diese Mannschaften, weil die Plätze normalerweise an die Top-Teams vergeben sind. Und die andere Geschichte, was man natürlich auch weitermachen kann, um vielleicht so ein bisschen, ja, so was, ein spezielles Feeling zu erzeugen, ist halt sowas, wie die Eisbären gemacht haben, dass die in den Valley gehen zum Beispiel, ne? Dass du dann einfach nochmal irgendwie da das mit ein bisschen Tradition und Nostalgie und so weiter verknüpft.
Ja, aber das sehe ich ja total negativ.
Wieso?
Wir schließen für den Wettbewerb und nicht mal unsere große Halle auf.
Ja gut, ja. Aber dann sind in der großen Halle sind dann, da gehen 14.000 oder 15.000 rein in Berlin und da sind dann drei da. Das ist dann halt einfach, dann ist das kontraproduktiv.
Ich finde es genau andersrum. Ich finde es kontraproduktiv, in die kleine Halle zu gehen und zu sagen, wir nehmen diesen Wettbewerb gar nicht richtig ernst. Das spielen wir mehr oder weniger in unserer Trainingshalle. Also ich weiß, der Valley hat für die Hardcore-Eisbären-Fans eine andere Tradition. Ich persönlich finde die Halle auch super. Aber ich finde, es hat ein ganz anderes Setting, wenn du sagst, wir spielen auch in unserer großen Halle und es kommen ja dann automatisch auch mehr Leute. Klar wird die Halle nicht so voll sein, gebe ich dir recht. Aber ich finde allein schon vom Gefühl her, dass man sagt, Champions League haben wir gar nicht nötig, die große Halle aufzuschließen, ist schon mal ein Downer, ehrlich gesagt, für mich.
Die Frage ist halt auch wirklich, wie du sagst, diese Namen ziehen nicht. Und irgendwie, glaube ich, auch in Berlin hat sich diese Champions Hockey League einfach inzwischen abgenutzt. Ich weiß, wie viele waren da drin? 6.000, 7.000, als sie ihre ersten Gruppenspiele noch in der Mercedes-Benz Arena hatten oder so.
Hatten die überhaupt da? Haben die von Anfang an in Berlin gespielt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
Ich glaube, die hatten ein, zwei Spiele in der Mercedes-Benz Arena.
Okay.
Aber wenn du es dann vergleichst mit einem, da kommen die einfach dienstags gegen Schwenningen mehr Leute, als wenn du auf europäischem Eis gegen eine Top-Mannschaft spielst. Irgendwie.
Ja, ich meine, du siehst ja auch, wie damals die Planung war. Die haben gespielt Freitagsliga, Sonntagsliga, Dienstag dieses Spiel gegen die San Jose Sharks, Mittwoch, ja. dann spielen die irgendwie ein wichtiges, entscheidendes Spiel und Freitag wieder Liga. Also, dass du keine Ahnung, innerhalb von irgendwie 8 Tagen bei 5 oder 6 Spielen vielleicht auf das eine Spiel dann eh nicht den Fokus legst, das kommt dann noch oben drauf, ne?
Und zu Schrader vielleicht auch noch ein Gedanke, ich meine, ihr habt das ja auch kürzlich besprochen bei den Shorts in den News, Bernd, als es um die Schiedsrichter ging, ist natürlich auch einer der sich auch schon sehr, sehr gut verkaufen kann, ne? Also das ist einer der irgendwie raussticht auf jeden Fall unter den Schiedsrichtern. Ich weiß gar nicht, mit der Leistung in letzter Zeit, ich finde es überhaupt schwierig zu beurteilen, was ist ein guter, was ist ein schlechter Eishockey-Schiedsrichter. Also nach den ganzen Diskussionen um die Schiedsrichterentscheidungen in der DEL, ich habe mir überlegt, also ich verknüpfe das natürlich selber nicht mit Personen. Es gibt irgendwie Fans, oder jeder Club hat so irgendwie einen, wo sie sagen, also ich wisst ja damals noch Pichacek in Nürnberg, ne? Also irgendwie passiert halt irgendwas, vielleicht mal über eine Serie, vielleicht sogar auch mal 2 aufeinanderfolgenden Jahren, dass den Fans nicht so passen, dann hast du halt da deinen Ruf weg. Unglaublich schwierig und auch was du für Kriterien anlegst, um eben zu sagen, ist es ein guter Schiedsrichter oder nicht. Ist es ein guter, einer, der halt einfach möglichst wenig eben in den ganzen Gameflow eingreift, ist ein guter Schiedsrichter, einer, der eben dann gut kommunizieren kann, das gehört sicherlich mit dazu. Fehlentscheidungen haben wir jetzt auch oft diskutiert, ist oft gar nicht so einfach zu sagen, ist es eine Fehlentscheidung oder nicht oder kann man das so entscheiden. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie so eine Art Katalog gibt und irgendwie dann dann auch irgendwie eine Rangliste unter den Schiedsrichtern. Ich meine, Schrader ist natürlich auch einer, der jetzt oft auch in den DLN-Spielen dann einfach auf dem Eis war.
Übrigens nochmal ganz kurz. Ich habe auch einen Roland-Aumüller-Fanclub übrigens. Der wird vor jedem Spiel bei der Stadt.
Hast du das Panda-Trikot von dir bestellt, oder was? Damals?
So ungefähr, nee. Nee, aber ich glaube, Kommunikation ist, was mir immer zum Beispiel auffällt, ist Ex-Profis. Wenn sie direkt ins Schiedsrichterwesen gehen, noch sehr direkt kommunizieren mit den Spielern. Also Lasse Kopitz zum Beispiel, auch nicht Pichacek, Polacek. Ich glaube, dass das schon was ist, was einen guten Schiedsrichter auszeichnet. Wobei ich ehrlicherweise mir auch oft nicht merke, wer da jetzt schlecht gepfiffen hat oder nicht, wenn ich irgendwie in die Halle gehe. Also klar, die Fehlentscheidungen der letzten Zeit hat man irgendwie mitbekommen, aber ich glaube, dass viel Kommunikation ist und die sonst nicht so viel geben, was die Qualität betrifft.
Hast du recht. Übrigens, nur mal kurz zur Champions League. Wir haben ganz vergessen, mal die Finalpaarung zu nennen. Luleå spielt gegen Tappara, also Schweden gegen Finnland. 18. Februar wird dieses Spiel stattfinden. Und ich habe gerade nochmal die Statistik aufgemacht von der Champions Hockey League. Da gibt es ja auch eine Zuschauerstatistik. Glaubt ihr, welcher Verein auf Nummer 1 ist diese Saison? Egal, wisst ihr eh nicht. Fribourg-Gottéron. Was glaubt ihr, wie viele Zuschauer die angelockt haben? Auf Nummer 1, also der Zuschauer Krösus der Champions Hockey League Saison 22/23. Wie viel hat der im Schnitt?
Im Schnitt 4,5?
6.500.
4.791.
Oh, ich habe 4,5 gesagt. 5, Quiz gewonnen. Das war schon das Quiz, oder? Ich war
du
näher
hast dran. Quiz gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja. Was glaubt ihr denn, wer ganz unten ist? Okay, kann ich nicht aussprechen. Cracovia? 1.200. Wolfsburg ist die schlechteste deutsche Mannschaft mit 1.700. Oder sagen wir mal, gerundet 1.800. Das ist ja natürlich eine absolute Unverschämtheit. Ne?
Das sind nur 300 weniger als bei einem DL-Spiel.
Stimmt natürlich auch so gesehen. Stimmt. Man müsste eigentlich mal ein Ranking machen, prozentualer Anteil von CHL-Zuschauern im Verhältnis zur heimischen Liga. Da ist Wolfsburg wahrscheinlich Meister international. Ne? Naja, aber es ist natürlich schon wirklich erschütternd. Also selbst Zürich hat ganz knapp über 2.000. Zürich. Also das ist schon eine harte Nummer.
War Mannheim auch so schlecht?
Die waren gar nicht dabei, Kollege.
Ach stimmt, schau, das wird so gut. Das Champions Hockey League.
Ja. Berlin 2.600, aber da wird Herr Fetzer natürlich am liebsten, er findet er mega kultig, wenn man einfach draußen Rollerhockey spielt, auf dem Parkplatz vor der Halle. Kann man auch mal machen vielleicht. Wer war noch denn dabei aus Deutschland? München 2.600. Schon schwer beeindruckend.
Ja, dann pack mal 2.600 in die große Arena in Berlin. Ist das geil? Ist das
nein,
geil?
Dann würden da mehr kommen.
Das ja, ganz Sache. Sicher, genau. Da kommen dann 10, weil es ja die große Arena.
10 nicht, aber es kommen für mehr als 2. Straubing, euer Lieblingskultverein, 3.600. Auch nicht richtig geil, ne? Muss man auch sagen.
Ist euer Lieblingskultverein.
Ist doch so. Hast du dir nicht im Podcast die Tage erzählt, wie gerne du dir den Arsch abfrierst?
Ich gehe einfach gerne in ein kaltes Eisstadion. Und in Straubing gibt es halt eins. Also... Wahnsinn. Das hat mit Kult jetzt für mich nichts zu tun.
Lebenskonzept, irgendwo hinzugehen, wo es kalt ist.
Gehört für mich dazu zum Eishockey, weißt du eigentlich auch.
Ja, wenn du spielst, habe ich spielen, ich will zugucken.
Ja. Aber du sitzt ja in Straubing auch so schön erhöht. Ich habe einen Kollegen, der wurde in Straubing schon mal schön Bier über den Laptop geschüttet.
Ja, da weißt du schön, genau, zu mir kommen da gar keine Kollegen. Ja, also da, also ja, und auch keine, die Bier drüber schütten können. Also Bernd, du lieber dann erst noch hier im Bankenviertel in Frankfurt unterwegs oder im Anzug und Krawatte und dann in die Halle da in die Warme. Alles klar.
Ja, aber erst 10 Minuten später.
Lockerst du da die Krawatte auch oder lässt du die gleich an, wenn du hingehst?
Ja, dann kann ich mich drin aufhängen, wenn meine Mannschaft verliert. Das ist schön, ne?
Gut, Freunde.
Feinde, ich bin da. Feinde. Ja. Ab jetzt.
Klar. Hat Spaß gemacht. Das waren Bernd Schwickerath und Fabian Huber. Vielen Dank, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da auch zum EHC Ingolstadt mal wieder ein bisschen was Schönes erzählt hast. Danke dir.
Ich hoffe, ich habe im Bimi nicht seinen Platz hier weggenommen. Oder habt ihr den jetzt gekriegt für die Woche?
Unschaffbar.
Nein, Sebastian kann man nicht kicken.
Grüße an Sebastian auch, der hat mir letztens geholfen, als in Nürnberg in Ingolstadt war und ich hatte, du musst ja für die Eishockey-News immer kurz vor Spielende die besten Spieler des Teams der Teams küren. Ich hatte keine Ahnung, wen ich von Nürnberg wählen sollte.
Das finde ich eh krass, also das so komplett beide Mannschaften, also klar, manchmal schießt einer 3 Tore oder ein Torwart hält halt alles, aber ich finde das auch mal total schwierig, dann zu sagen, wer war beim Gegner heute eigentlich so richtig gut? Das sag ich mir so der da.
Was hat er gesagt? Roman Kechter. Es ist immer Roman Kechter. Merkt ihr das? Huber, es ist immer Roman Kechter. Ja, und der Bernd war auch noch mit dabei. Ja, danke, Bernd.
Ja, der Herr Fetzer war auch mit dabei. Tag. Hallo.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung,
Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.